leben zu können. So, wir wollen heute den ganzen Kapitel miteinander lesen. Ich lese es vor. Es wird nicht auf dem PowerPoint sein, aber ich hoffe, ihr habt eine Bibel mit. Wenn nicht, einfach zuhören. Es dreht sich um eine Rede. Josua spricht jetzt nicht das ganze Volk an. Das kommt in Kapitel 24. Es steht hier eben, dass er eben ganz Israel zu sich ruft, aber im Zusammenhang merkt man, dass hier heißt es ganz Israel, denn die ganze Leiter, die ganze Führer sozusagen, die Ältesten von Israel. Und das ist sozusagen die vorbereitende Rede für das, was in Kapitel 24 dann vorkommt, wo er alle einladet und die alle in Sichem dann seine letzte Rede hören. So, lass uns Josua 23, Kapitel 23, Verse 1 bis 16 miteinander lesen. Und es geschah nach langer Zeit, als der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden ringsum und Josua alt und wohl betagt war. Vielleicht gibt es Leute hier, die sagen, so bin ich. Ich bin alt und wohl betagt. Also, der Josef war aber wirklich alt. Also wenn du Kapitel 24 schaust, Kapitel 29, da steht, er starb mit 110 Jahren. Also der hat schon lange gelebt. So, hier dieser alter sozusagen Staatsmann, dieser alter Herr, Leiter Israels, man könnte auch sagen General, der das Volk in das Land hineingeführt hat, er spricht. Vers 2, da rief Josua ganz Israel zu sich, seine Ältesten, Häupter, Richter und Vorsteher, und er sprach zu ihnen, ich bin nun alt und wohlbetagt. Ihr aber habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat an allen diesen Völkern um euretwillen. Denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft. Seht, ich habe euch diese übrig gebliebenen Völker durch das Los zugeteilt, jedem Stamm sein Erbteil, vom Jordan an und alle Völker, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer, wo die Sonne untergeht. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben, und ihr werdet ihr Land einnehmen, wie es der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. So, haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht, dass ihr nichts davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind, und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, wie ihr es getan habt bis zu diesem Tag. Und der Herr hat große und mächtige Völker vor euch vertrieben, wie denn niemanden bis zu diesem Tag vor euch bestehen konnte. Ein einziger von euch jagt 1000, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er euch verheißen hat. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, so dass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel und eure Seite, Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt. So sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Aber es wird geschehen, wenn nun jedes gute Wort über euch gekommen ist, das der Herr, euer Gott, euch verheißen hat, so wird der Herr auch jedes schlimme Wort über euch kommen lassen, bis er euch vertilgt hat aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, übertretet, den er euch geboten hat, und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen, und ihr werdet bald vertilgt sein aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Eine Stelle, die sehr viel, ja, wichtige Wahrheiten uns gibt. Warnungen, aber auch Verheißungen. Ich habe heute unsere Predigt, die, was wir aus dieser Stelle holen wollen, so ungefähr kurz gefasst. Echte Liebe sondert sich ab. Josua ruft das Volk Israel dazu auf, weiterhin für den Herrn, ihren Gott, abgesondert zu sein, sich nicht zu vermischen mit gottlosen Menschen. Ich möchte mit einem Beispiel heute starten. Echte Liebe soll keine Konkurrenz zulassen. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, wir verstehen, wie das ist. Wenn es eine Hochzeit gibt und die zwei stehen da vor der großen Menge und dann kommt es zu eben diese Versprechen, diese Gelübde, die da vorkommen. Ich habe noch nie bei einer Hochzeit gehört, und ich versprich dir, dass du einer von fünf meiner liebsten Frauen sein wirst. Und dass du irgendwo in diese fünf Frauen für mich wichtig sein wirst. Und die Frau schaut den Mann an und sagt, wunderbar, ich darf einer von fünf sein. Das freut mich so sehr. Oder? Hast du auch nicht erlebt, oder? Nein, ich auch nicht. Was tun die zwei? Eine gesunde, normale Ehe, versteht? Nein, wir werden jetzt eins. Und meine Frau ist nicht auf der ersten Stelle. Das ist etwas, das die schon länger in der Gemeinde sind, schon öfters gehört haben. Ich habe es von unser Bruder Christoph Rüttgers als erstes gehört. Die Ehefrau ist nicht auf erster Stelle. Du sagst, was? Na, welche Stelle dann? Naja, es kann nicht erste Stelle sein, weil dann gäbe es eine zweite Stelle und eine dritte. Sie ist die einzige Stelle. Du sagst nicht, Liebling, Grace, du bist auf erster Stelle. Aber nach dir kommt Brumhilde und dann nach Brumhilde kommt irgendwelche andere Frau. Und dann geht die Liste weiter. Die Frau sagt, nein, nein, es gibt nicht drei, vier, fünf Stellen. Es gibt nur eine Stelle und die Stelle gehört mir. Und so will ich es auch sein. Ich will nicht, dass meine Frau sagt, Sten, du bist auf erster Stelle. Aber dann kommt Bob und dann kommt Bärbel oder was weiß ich. Nein, also keine Ahnung. Nein, ich bin und will die Einzige sein in ihrem Leben. Das ist Treue. Wir haben alle leider etwas erlebt, das zeigt, wie traurig das ist, wenn Liebe nicht diese Sache hat, diese Königs, also die sind noch nicht König, aber die Edelleute in Großbritannien, vielleicht seid ihr auch ein bisschen satt von den ganzen Nachrichten, aber überlegen wir uns das schon. Als Kind 1991 habe ich diese Hochzeit miterlebt. Meine Eltern waren irgendwie besonders interessiert. Das fand mitten in der Nacht statt und wir schauten das im Fernsehen an. Ich kann mich noch erinnern, als Prinz Charles und Lady Di das Ja-Wort einander gegeben hat. Vielleicht hat jemand hier, ist auch alt genug, hat das auch miterlebt, Beatrice schon, ja. Und boah, das war so eine Hochzeit, so wie in den Märchen, oder? Und ich habe jetzt nachgeschaut, damals hat diese Hochzeit, unglaublich, und jetzt Andi und Lea, lasst euch da in keiner Weise irgendwie da unter Druck setzen hier, okay? Diese Hochzeit hat 48 Millionen Dollar gekostet. Das wäre umgerechnet, das war 1981. Umgerechnet heute, circa, je nachdem, zwischen 70 und 110 Millionen Dollar für diese Hochzeit. Lady Diana war so circa 20 Jahre alt und der Prinz Charles, der war circa 32 Jahre alt, so circa 12 Jahre Unterschied. Und so viel Geld hinein und groß in den Medien und alles passiert. Aber schon gleich fünf Jahre danach hat man gemerkt, es passt hier irgendwas nicht. Er hat begonnen, in den öffentlichen Auftritten Probleme zu zeigen. Und man hat gemerkt, dass diese zwei nicht wirklich miteinander können. Und dann gab es ein Interview Jahre später, wo Diana so circa, sie hat natürlich auf Englisch gesprochen, aber sie hat gesagt, es gibt drei Menschen in unserer Ehe, oder es gab drei Menschen in unserer Ehe, und daher ist es ein bisschen eng geworden in der Ehe. Beide hatten eigentlich ihre Geliebten und sie waren einander nicht treu. Aber überlegt euch, sie wurden am 29. Juli, wir sind heuer im Juli, heute ist der 18., glaube ich, so in ein paar Tagen, 29. Juli 1981 haben sie das Jawort einander gegeben. Wären sie noch zusammen heute, würden sie 40 Jahre Hochzeitstreue feiern. Das wäre etwas zu feiern, oder? Anfangen kann jeder. Das ja ist überhaupt nicht schwer. Durchhalten und treu bleiben, das ist, wo es herausfordernd wird. Und wirklich nur Augen für meinen Ehepartner zu haben, meine Ehepartnerin, wirklich treu im Herzen zu bleiben, das verlangt auch Gnade. Unser Sündenfaktor heute ist etwas, das in vielen Bereichen des Lebens passt. Der Versuchung, sich anzupassen, wird mit der Zeit schwerer zu widerstehen. Jetzt in der Ehe sozusagen ist es die Versuchung, diese Weltgedanken sich anzupassen. Das ist, du musst nicht treu sein, schau auf dich, und wenn du nicht glücklich bist, schau woanders hin. Statt zu verstehen, hey, du wirst erst wirklich glücklich, wenn du dich selbst verleugnest, wenn du bereit bist, den anderen zu dienen und wenn du so bist, wie Jesus ist. Du lebst, indem du dich selbst verleugnest, nicht indem du nur auf dich selbst schaust. Die Welt sagt, das ist völlig falsch. Aber schau mal die Welt an, wie viele glückliche Leute, die auf sich selbst schauen, merkst du, begegnest du. Jeder kämpft für sich selbst. Und wenn alle auf sich selbst schauen und dann treffen sie einander, dann gibt es da Kämpfe. Die Bibel lehrt uns was ganz Wichtiges, und zwar, dass wir eine wichtige Aufgabe und ein wichtiges Vorrecht haben. Unser Fazit heute, dem Herrn sollen wir ungeteilt anhängen und uns von dieser Welt absondern. Das klingt sehr einfach, ist aber nicht leicht, weil am Anfang, nachdem man sich bekehrt hat und verstanden hat, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, wie der Herr Jesus sagte in Johannes 14,6. Da ist man begeistert, zu Recht. Man hat Errettung erlebt, zu Recht, stimmt auch. Man hat verstanden, was es bedeutet, Vergebung zu haben, zu erleben. Und dann geht ein Jahr nach dem anderen und das Leben ist nicht immer so leicht. Man könnte das schon mit einer Ehe auch vergleichen. Die zwei, die da einander das Ja-Wort geben, die beide sagen und sind davon überzeugt, es wird einfach ein lebenslanger Flitterwoche sein und wir werden alles nur genießen. Es wird nur schön sein. Warum? Weil ich bin so total verliebt. Soll so sein. Aber wer jetzt vernünftig denkt, ist nicht dumm und weiß, ja, diese Flitterwochen, da müssen wir sie pflegen. Wir müssen daran arbeiten, weil vielleicht kommen da Kinder herein und Kinder haben diese komische Neigung, unser Schlaf zu stören. Irgendwie tun sie das sehr regelmäßig, bis ins hohe Alter manchmal. Und das ist etwas, das dann es schwer macht, sich überhaupt wohlzufühlen. andere Dinge passieren, gesundheitliche Dinge passieren, man verliert einen Job, alles Mögliche kann vorkommen, die diese Beziehung dann unter Stress gibt oder legt. Und da muss man zueinander halten, sonst wird es nicht gut weiterlaufen. Man muss sagen, nein, weißt du, Liebling, es dreht sich nicht um, wie ich mich fühle. Es dreht sich nicht, dass unsere Umstände alle super sind. Es dreht sich darum, ich habe ein Versprechen abgegeben. Ich habe dir was versprochen und das halte ich ein. Warum? Weil ich dich lieb habe. Und ich diese Entscheidung gilt. Und so ist es mit dem Herrn auch. Denk darüber nach, Jesus, der uns errettet hat, er hat für uns am Kreuz bezahlt. Er hat gesagt, alle, die an mich glauben, werden errettet. Nimm das im Glauben an. Und was tut er dann? Und sagt er, ja, aber nur wenn ich einen guten Tag habe, werde ich euch retten. Also ich hoffe, du stirbst an einem Tag, wo es mir gut geht. Weil wenn ich schlecht gelaunt bin und du stehst dann vor mir in der Ewigkeit, dann schau, na, nicht dich nicht. Ah, du nicht, ich will nicht mit dir in der Ewigkeit sein. Bist du nicht froh, dass der Herr nicht Schwankungen hat? Seine Verheißungen sind treu und sie bleiben fest. So, wir wollen aus dieser Stelle ein paar zeitlose Prinzipien wiedersehen. Diese Prinzipien sind Gründe, warum wir uns dem Herrn anhängen sollen. Der Herr ist der Einzige, der uns tatsächlich ein Leben schenken kann, das ihm ehrt und das wertvoll ist. Wenn wir uns vermischen mit der Welt, mit Gottlosigkeit, und vergiss nicht, Rahab war Kanaaniterin. Hat Israel jetzt sich mit den Götzendienern vermischt, indem sie Rahab angenommen haben? Nein. Der Unterschied ist, Rahab hat sich bekehrt. Rahab war bereit, sich den wahren Gott zu unterordnen und ihn anzunehmen. Und da waren die Türen offen. Jeder kann sich zum Herrn finden. Aber das Problem ist, wo die Kanaaniter, wo die Einwohner des Landes sagten, nein, nein, wir wollen unseren Gott weiter anbeten und ihr sollt es mit uns machen. Das ist dann, wo natürlich es nicht funktioniert. Das ist, wo es dem Herrn nicht gefällt. So, Josua ist alt. Er weiß, dass seine Tage nicht mehr viele sind. Er ruft alle zusammen und er spricht als ein alter Herr zu Israel. Er gibt seinen Rat. Und was sagt er? Hänge Gott an, weil er seine Güte bewiesen hat. Weißt du, wie gut Gott ist? Schau, was Josua hier sagt in dieser Stelle. Alles, was er gesagt hat, alles hat er getan. Vers 3. Denn der Herr, euer Gott, er hat für euch gekämpft. Das Land gehört Israel jetzt. Das war die Verheißung. Das ist das verheißene Land. Geht da hinein und ich werde es euch geben. Jetzt, wem gehört das Land? Das Land gehört Israel. Er hat sein Wort erfüllt. Er hat für sie gekämpft. Stadtmauern sind eingefallen. Jericho haben wir betrachtet vor vielen Wochen. Hagelstürme hat es gegeben. Genau zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Riesige Hagelstürme und hat eigentlich nur die Feinde Israels getroffen, nicht Israel selbst. Gestern gab es hier in Wien Unwetter, gab es starken Regen. Wir sind eben gläubig und wir haben natürlich Menschen, die in unserer Gegend ungläubig waren, aber es hat auf uns allen geregnet. Es war nicht irgendwo, wer war nicht verschont. Unser Keller war auch nicht verschont gestern Abend. Wir hatten auch Wasser in unserem Keller. Das heißt nicht, Gott hat uns verlassen. Der Punkt ist, wenn es passiert, dass es nur auf die Feinde Gottes hagelt und nicht auf allen in der Gegend, dann weißt du, Gott hat was getan hier. Das ist nicht normal. Gott hat für sie gekämpft. Gott hat auch einen Tag verlängert, weil Josua darum gebeten hat. Gott hat für Israel gekämpft. Josua sagt, alles, was er versprochen hat, das hat er getan. Er hat seine Güte bewiesen. Vers 14. Gibt wahrscheinlich immer noch Hochwasser irgendwo. Vers 14 ist ein wunderschönes Vers. Im Mittel vom Vers sagt eben, na, fangen wir vorne an. Und siehe, ich gehe heute den Weg aller Welt, so sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurem ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. Liebe Geschwister, hänge Gott an. Sei bereit, Gott im Mittelpunkt deines Lebens zu haben, deine Stärke zu machen, indem du verstehst, er hat schon seine Güte klar und deutlich bewiesen. Jetzt du und ich, wir leben nicht in einem Land, das der Herr durch Wunder für uns erobert hat. Was haben wir als Christen von unserem Herrn bekommen? Wir haben es schon erwähnt. Schau Römer 5, Vers 1 an. Römer 5 und Vers 1. Wir sind auch zur Ruhe gekommen. Aber unsere Ruhe ist nicht jetzt in irgendeinem Land oder ein irdisches Aufhören von Kämpfen. Wir haben eine andere Art Frieden. In Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Dieses Wort gerechtfertigt. Was hat Gott Gutes getan, indem wir an Jesus geglaubt haben? Indem jeder an Jesus glaubt. Wer auch immer das ist, der glaubt an Jesus mit einem kindlichen Glauben. Das Einzige, was er glaubt, ist, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, weil ich Sünder den Tod, die Strafe Gottes verdient habe. Er starb an diesem Kreuz für mich. Sonst müsste ich meine eigene Schuld bezahlen. Er ist auferstanden für mich. Er lebt für mich und für die ganze Welt. Und ich vertraue ihm mit meinem Leben. Ich gehöre nicht eine religiöse, theologische Richtung an. Ich gehöre keine Kirche. Ich gehöre Jesus. Ich folge Jesus. Ich glaube an Jesus, er lebt. Ich erwarte, dass ein lebender Jesus Christus eines Tages zu Rechten des Vaters mich als sein Kind aufnimmt. Sagt, du gehörst mir. Ich erwarte, dass dieser lebende Person seine Verheißungen erfüllt. Das ist Glaube. Was haben wir? Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, wir haben die Gerechtigkeit Jesu bekommen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Alles, was Gott uns versprochen hat in Christus, ist in Erfüllung gegangen. Er hat seine Güte bewiesen, indem er Jesus gegeben hat. Und überlegt euch noch einmal, warum war es so wichtig, dass Israel sich nicht mit den Heidenvölkern vermischt? Nicht, weil Gott irgendwelche willkürliche Regeln erstellen wollte, sondern weil Israel dazu auserwählt hat, den Messias hervorzubringen, den Messias zu geben. Und daher sollte der Messias auch von Abraham abstammen. Und Abraham war dann der Erste, der diese direkte Verheißung bekommen hat. Und dann ging es an Jakob weiter und so weiter, auf David und so weiter, durch sein auserwähltes Volk. Und dieses Volk sollte sich nicht vermischen, damit es dann keine Identität mehr hat. Es soll als Volk Gottes, als Israels bleiben, seine Identität. So Gottes Güte. Und liebe Geschwister, es ist auch sein Ziel für dich und für mich, dass wir ihm anhängen und seine Güte im Mittelpunkt unseres Lebens stellen, damit wir auch Werkzeuge in seiner Hand sein können. Er will uns verwenden, um andere Menschen von Christus zu erzählen. Und liebe Geschwister, wenn wir nichts anders sind, als was die Welt um uns herum ist, wenn wir genauso innerlich zerstritten sind mit unseren Ehepartnern und Familien, wenn wir genauso unrund und lieblos, genauso grantig und schwierig sind, wenn wir genauso sündig sind wie Menschen, die Jesus gar nicht kennen, aber unsere Worte sind halt, ich glaube an Jesus, wo ist da die Kraft Gottes? Das kann ja jeder. Und jeder vernünftige Ungläubige würde so jemanden anschauen und sagen, weißt du, ich kann genauso unglücklich sein, wie du bist und ich muss das Ganze mit dieser Religion nicht am Hut haben. Das ist viel einfacher ohne Jesus. Dann tue ich halt, was ich will. Was du hast, ist nicht mal anziehend, nicht mal interessant. Aber wenn du die Frucht des Geistes in deinem Leben wirklich tatsächlich hast, nicht irgendwie so anhängst, wie geht zu einem Baum, da sind keine Früchte drauf und du versuchst, Früchte drauf zu hängen. Das funktioniert nicht. Das kommt von innen heraus. Es wächst von innen und nach außen. und diese Früchte der Freude und Liebe und Geduld und Selbstbeherrschung und die ganze Liste, du siehst, dass aus dem Herz kommt das heraus, weil man in Christus gewurzelt und aufgebaut ist. Diese Güte, die er uns gegeben hat, wir hängen da fest an diese Sache, dann schauen Menschen das an und sagen, wow, du hast etwas, das sehr schön ist. Was ist das? Da kann der Herr uns weiter verwenden. So hänge Gott an, weil er seine Güte bewiesen hat. Er steht zu seinem Wort. Zweiter Punkt ist, hänge Gott an, weil er seine Treue versprochen hat. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist bewiesen. Das, was noch heute und morgen passiert, das hat er versprochen und er steht dazu. Er hat seine Treue versprochen. Nur der Herr gibt echte Hilfe. Hier in Josua hat er Folgendes gesagt. Sie werden das ganze Land einnehmen, wenn sie treu dem Herrn weiter nachfolgen. Es gab noch Überreste der einheimischen Völker da. Und Josua sagt, bleib treu. Der Herr wird die auch vertreiben. Er wird das weitermachen. Halte fest daran am Gesetz Mose. Vergess nicht, was Mose gesagt hat. Steht da dann eben auch im Vers 6. Das ist etwas, das wichtig ist. Bleib treu. Hänge Gott. Ihr sollt euch Gott anhängen. Vers 8. Und so werdet ihr auch etwas erleben, das wirklich schön ist. Und zwar, und der Herr hat große und mächtige Völker vor euch vertrieben. Das war Vergangenheit. Wie denn niemand zu diesem Tag vor euch bestehen konnte. Ein einziger von euch jagt 1000. Das ist ein Verhältnis von 1:1000. Jeder würde sagen, keine Chance. Aber wenn Gott auf unserer Seite ist, dann können wir unmögliche solche Chancen dann sozusagen überwinden. Weil Gott ist größer als alles. So, vielleicht schaust du irgendwas in deinem Leben an. Vielleicht gibt es irgendwelche Schwierigkeiten und du sagst, wie soll ich das machen? Und die Antwort ist, alleine schaffen wir gar nichts. Mit dem Herrn zeigt er uns den Weg voran. Geh ein Schritt nach dem anderen mit dem Herrn, bleib seinem Wort treu und du wirst sehen, dass er seinem Wort auch treu bleibt. Jetzt ist es kein Verdienst, das ist nur ein Naturgesetz. So funktioniert das. Gott segnet diejenigen, die ihn in ihrer Schwäche und Unvollkommenheit treu nachfolgen, mit ihren Sünden biblisch umgehen. Er ist der Einzige, der uns tatsächlich Hilfe geben kann. Glauben wir das? Das Problem ist, dass wir zu oft denken, nein, ich muss das auf meine Art erledigen. Ich muss das in meine eigene Kraft irgendwie tun. Gott kann mir hier nicht helfen. Deswegen muss ich seinem Plan ausweichen und einen anderen Weg gehen. Weil diese Situation, worin ich mich jetzt befinde, übersteigt seine Fähigkeiten, mir zu helfen. Aber da sehen wir ein grundlegendes Problem, oder? Da sehen wir jemanden, der nicht wirklich bereit ist, wie es hier steht, ihr sollt euch Gott anhängen. Vertrauen auf ihn. Dann sucht man irgendwas anderes, das Gott ersetzt. Man sagt, Gott, du bist jetzt für mich die Hilfe, die Stärke, die ich brauche. Gott schafft es nicht. Ich habe ihn gefeuert. Jetzt gehe ich dorthin. Und die Welt sucht so viele andere Dinge. Die kennen Gott oft gar nicht. Und dann ist es Christen natürlich, die glauben, ah, schau, da ist viel, die schauen so aus, als ob sie viel Spaß haben oder als ob sie glücklich sind in ihrer Sünde. Nur du siehst sie nur, wenn sie vor der Kamera sozusagen stehen oder öffentlich auftreten. Du siehst sie nicht, wenn sie im stillen Geheimen, allein zu Hause auf ihrem Bett sitzen und denken, wozu das Ganze? Ich bin so innerlich leer, innerlich unzufrieden. Ich suche den nächsten Kick. Und wenn sie diesen Kick kriegen, dann schaut es so aus, als ob sie alles haben, was sie wollten, aber der Kick ist schnell vorbei. Dann tritt wieder diese Leere ein. Und wenn du heute genau das erlebst, vielleicht jetzt auch Corona ist wieder, die Lockerungen sind wieder eingetreten und Leute, Jugendliche gehen dann zu irgendwelche Discos und solche Dinge und suchen ihre Freude und du merkst, eigentlich ist dort keine Freude zu finden. Vielleicht haben wir Spaß da, aber wenn ich alleine bin, und nur mit meinem eigenen Gedanken alleine gelassen bin. Wofür bin ich da? Wozu lebe ich? Was soll das sein? Werde ich jetzt mit 80 auch zur Disco gehen? Hast du mal eine 80-jährige Frau im Disco gesehen und sagst, wow, sie ist ja cool. Ist der Jugend der Grund, warum wir leben? Wozu sind wir überhaupt da? Gibt es nicht etwas, das von 18 bis 80 oder 90 oder 110, wie Josua, uns Lebensfreude geben kann? Und die Antwort ist, ja, das ist dein Schöpfer. Ja, das ist Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, der dir das Leben geben will in der Fülle, die wahre Fülle. Das Leben, das auf Christus aufgebaut ist, das nicht auf dieser Welt aufgebaut ist. Und wenn du ihm treu nachfolgst, du wirst sehen, er hält sein Wort immer ein. Er ist treu. Josua sagt, Leute, schaut das an. Er war und ist treu. Alles, was er versprochen hat, hat er getan. Und jetzt erwarte, er wird treu bleiben. Deswegen bleibt ihm treu, wie ihr jetzt seid, Vers 8, wie ihr getan habt bis zu diesem Tag. Und das bringt uns dann zu dieser Frage, die wir haben. Wieso sehr beeinflussen diese Wahrheiten unser tägliches Leben? Wenn wir unter Druck kommen, wenn wir merken, es geht in eine schwere Richtung für mich persönlich, wo laufen wir hin für unsere Zuflucht? Wer ist für uns genug? Ist Gott, ist Jesus genug? Oder sagen wir in unserem Herzen, vielleicht nicht mal absichtlich, vielleicht überlegen wir unser Gedanken, unsere Handlung und sagen, weißt du was? Eigentlich in meinem Theorie sage ich, Jesus ist genug, ja? Aber in meiner Praxis sage ich genau das Gegenteil. Ich laufe nicht zu Jesus hin, wenn ich Probleme habe. Ich laufe irgendwo anders hin. Vielleicht zu meinen Freunden oder vielleicht zu irgendeiner Substanz oder vielleicht zu irgendeiner Unterhaltung, Ablenkung. Oder vielleicht schlafe ich einfach den ganzen Tag, damit ich wegkomme von meinen Problemen. Statt dass ich mit meinen Problemen zu Jesus hinlaufe. Wir haben heute in 1. Petrus 5 wunderbar gelesen. Werft eure Sorgen auf ihn. Warum? Er sorgt für euch. Kennst du Jesus? Erlebst du das, wie das ist, deine Sorgen auf Jesus zu werfen und seine innerliche, dieser Friede zu erleben, die er uns schenkt? Wo du sagst, das ist, wie Philipper 4 sagt, einen Frieden, den allen Verstand übersteigt. Die Welt schaut dich an, mich an und sagt, wie kannst du Frieden haben in der Situation? Das packe ich nicht, das verstehe ich nicht. Deine Situation ist so schrecklich, so schlimm. Wie kannst du innerlich Frieden haben? Und die Antwort ist, ich verstehe es auch nicht. Aber es gibt mir der Herr. Jesus ist mein Frieden. Jesus ist mein Mittelpunkt. Und weißt du, er lebt. Sein Wort ist treu. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Ich bin davon zu 100% überzeugt. Und daher bleibe ich ihm auch treu. Er ist mein Herr. Nicht irgendwas in dieser Welt. So, liebe Geschwister, hänge Gott an, weil er seine Treue auch versprochen hat. Das, was die Treue, die du und die Güte, die du bis jetzt erlebt hast, das wird noch weitergehen. Wachse weiter in seiner Gnade. Er bleibt und ist treu. Josua sagt das. Hört nicht auf. Macht weiter. Bleibt dem Herrn treu. Er gibt euch das Land. Und das Letzte, das wir dann heute kurz betrachten möchten, ist eigentlich ein bisschen eine andere Richtung. Hänge Gott an, weil diese Welt keine Alternative anbietet. Das haben wir schon eigentlich kurz angesprochen, aber ohne Gott gibt es keinen Segen. Wie hat Josua das dann eigentlich gesagt? Josua hat eben dann in Vers 12 und 13 Folgendes gesagt. In 13 ist es besonders stark. Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verheiratet. Seht ihr hier, das ist Liebe. Man liebt diese Gott, noch einmal, das wie Rahab. Rahab war Karnitin, sie hat sich bekehrt und nirgendwo in der Bibel steht, dass das eine Sünde war, dass Rahab zum Volk Gottes hinzugetreten ist und aufgenommen wurde. Das Problem ist aber, wenn das Volk sagt, du musst Gott nicht annehmen, du musst unseren Herrn nicht anbeten. Bete deine Götter an und wir verbinden uns. Wir einigen uns. Das ist ein Problem, weil damit sagst du, es ist egal, ob du Gott anbetest oder nicht. Dein Gott ist genauso gut. Und damit hat man eigentlich den wahren Gott abgelehnt. Man hat den wahren Gott eigentlich gegen ihn eigentlich eine Frechheit begangen. Dass man sagt, na, du bist nicht der einzige Gott, der andere ist auch Gott. Sie betet jetzt, was weiß ich, Baal an. Ich bete Yahweh an und wir sind einig in unserer Beziehung. Ich bin damit einverstanden, dass sie Baal-Anbeterin ist. Ist okay. Ist das vor Gott okay? Das allererste Gebot. Hab keinen anderen Götter vor mir. Es gibt keinen anderen Götter. Das ist nicht, weil Gott egoistisch ist. Es entspricht die Realität nicht. Es gibt keinen anderen Gott. Er ruft uns dazu auf, uns mit der Realität zu übereinzubringen. Also, dass wir das in Übereinstimmung damit leben. So, der Herr sagt hier in Vers 12, wenn ihr aber abwendet und den Überrest dieser Völker anhängt, merkt ihr das? Anhängt. Vorher war es, ihr sollt Gott anhängen. Aber hier hängen Menschen diese Welt an. Als ob diese Welt wichtiger wäre. Die unter euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verheiratet, so dass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen. Was wird passieren? Hier eine starke Warnung. Dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker von euch, vor euch vertreiben wird. Wenn ihr euch absichtlich mit denen vermischt, dann werden sie dort bleiben. Man könnte heute sagen, wenn ein Christ sagt, ich werde mein Leben mit der Welt gemeinsam gestalten, und dann stellt er sich die Frage, gut, ich lebe wie die Welt, ich denke wie die Welt, aber in meinem Herzen habe ich keinen Frieden, habe ich keine Freude, habe ich nicht die Frucht des Geistes. So, warum ist das? Und die Antwort darauf ist, naja, wenn du die weltliche Denkweise nicht ablehnst und dich absonderst von der Welt, dann hast du das, was die Welt hat. Du hast nicht, was Gott dir geben will. Du musst dich von der Welt absondern. Hab nicht lieb die Welt, noch alles, was in dieser Welt ist. Wer die Welt, diese Welt lieb hat, der hat nicht den Vater. Josua sagt weiter, was wird dann passieren? Sondern sie werden euch zur Schlinge. Eine Schlinge, das ist nichts besonders Gutes. Ich möchte keine Schlinge jeden Tag in meinem Leben beseitigen müssen. Irgendwo hängt eine Schlinge oder sowas. Oder was ist das Nächste? Zum Fallstrick. Bist du mal gestolpert über etwas und bist wirklich hart hingefallen? Das tut weh. Stell dir vor, du lebst in einem Haus oder in einem Land, wo überall absichtlich solche Fallstricke stehen. Und bumm, wieder. Oh, bumm, oh, bumm, oh, Mann. Und sag, bitte, nimm die Sachen weg. Sag, ja, du musst dich für den Herrn absondern. Du musst wegkommen von diesen Sachen. Lehne das ab und nehme Gott an. Hänge dich ihm an. Er ist genug. Was steht da noch? Das möchte ich schon gar nicht. Geißel an eure Seite. Das tut weh. Das möchte ich nicht erleben. Oder zum Schluss Dornen in deine Augen. Ich meine, ein ganz winziges Stück Staub in meine Augen reicht. Das irritiert, das tut weh. Aber Dorn in meinen Augen, das glaube ich, wird besonders schmerzhaft sein. Und Josua sagt, das ist nichts Gutes. Sind wir davon auch überzeugt? Die Menschen dieser Welt, die gottlos sind, wir lieben Menschen, aber wir sagen nicht zu diesen Menschen, hey, so wie du gottlos lebst, ist für mich in Ordnung. Wir werden das in Harmonie und gemeinsam machen. Das ist das Herz der Gottlosigkeit. Mach, was du willst, weil du bist dein eigener Gott. Es gibt nur einen Gott. Und wie ihr wisst, die Gemeinde kämpft schon lange mit dieser Herausforderung, dass die Welt versucht, sich in der Gemeinde einzuschleichen. Die große liberale theologische Richtungen, die in den 19. Jahrhundert begonnen wurden, die dann auch in den 18. Entschuldigung, 19. und dann im 20. Jahrhundert dann verbreitet haben, wo sie sagen, dieses Buch ist nicht inspiriert, es ist nicht von Gott, es ist rein menschliches Buch, Jesus ist nicht auferstanden, das ist eine Sage, ein Mythos, er lebt nicht wirklich, wo sie sagen, es gibt keine Wunder, Maria war keine Jungfrau, als Jesus geboren wurde, alle diese Dinge, und dann sagen sie, weißt du warum? Weil die Wissenschaft hat das alles widerlegt. So, ihr gläubige Leute, ihr sollt die Wissenschaft in eure Gemeinde annehmen und sollt einfach so, ja, einfach so gläubig sein wie, ja, wie eine Tradition, wie ein Märchen. Weißt du, wie Hänsel und Gretel oder vielleicht irgendein anderes Märchen. Das ist nett und kannst du das erzählen und es ist ermutigend, aber bitte sei nicht so dumm und glaub an solche Sachen. Es gibt keine Hexe, die Kinder in einem Ofen schickt, reinschmeißt. So ist es auch wie in der Bibel, würden diese liberale Theologen behaupten. Und die Antwort, die wir darauf geben, ist, du kennst mein Jesus nicht. Jesus lebt. Das ist die ganze Hoffnung. Wenn er nicht lebt, dann können wir das alles wegschmeißen. Und interessanterweise genauso steht es in 1. Korinther 15. Die Bibel selbst gibt das zu. Aber dann steht, er ist aber auferstanden und er lebt. Und daher ist es nicht vergeblich, für ihn alles zu tun, für ihn zu leben. Diese Welt bietet nichts an. So, okay, ich schmeiß Jesus weg und glaube an die Wissenschaft. Ich bin nur ein Klumpen Biomasse. Ich bin nicht da, weil ich gewollt bin oder weil Gott mich geschaffen hat, sondern weil irgendwelche Prozesse das bestimmt haben und ich habe keinen Grund, dass ich da bin. Es gibt nirgendwo, wo ich hingehe. Mein Leben hat keine Bedeutung, außer dass vielleicht sollte ich was Gutes mit meinem Leben tun. Aber wozu soll ich was Gutes mit meinem Leben tun, wenn ich sowieso nach dem Tod nicht mehr existiere? Und die Leute, die jetzt leben, auch existieren nicht nach dem Tod, haben keine Erinnerung an irgendetwas. Wieso? Wozu das Ganze? Was bringt es? Und das soll ich annehmen? Das ist schön. Leid, Tod, Schmerzen ist normal und gut. So sind wir entstanden und so wird es immer bleiben. Und jetzt soll ich sagen, wunderbar, schön. Und dann liest man im Wort. Liest man, was Gott, der Schöpfer, schreibt. Und man liest, dass er uns im Bauch unserer Mutter zusammengewoben hat. Und ich liebe dieses Beispiel, ich verwende es vielleicht zu oft, aber 5 Kinder haben wir, alle 5 unterschiedlich, aber die gleiche 2 Eltern. Wer hat dafür gesorgt, dass wir nicht 5 gleiche Kinder haben? Das sind eh die gleichen Eltern. Aber jedes Kind ist unterschiedlich. Wer hat sie, diese DNA von meiner Frau und mich, zusammengewoben? Zufall? Nein, Gott. Psalm 139. Gott. Und das ist nur ein Beispiel. Schau, wie komplex diese Welt ist. Wie wunderschön die Dinge miteinander abgestimmt. Aber dann schaust du, aber es ist irgendwas hier nicht in Ordnung, weil der Tod herrscht. Und alles in uns schreit dagegen. Ich will nicht sterben. Wieso? Wenn ich nur ein Biomasseklumpen bin, wenn ich nichts mehr als Biomasse bin, wieso ist es mir überhaupt wichtig, dass ich noch weiterlebe? Ich habe noch nie eine Pflanze gesehen, der schreit, nein, bitte nicht mähen. Weißt du, was ist nicht da? Wieso haben wir einen Willen? Wieso haben wir den Wunsch, weiterzuleben, den Wunsch, gesund zu sein? Weil wir von Gott geschaffen sind. Wenn wir uns mit dieser Welt vermischen, dann zerstören sie unsere Botschaft. Wenn liberale Theologie sagt, dieses Wort ist nicht Gottes Wort und nur die einfachen Leute, die halt, ja, die sind halt nicht so klug wie wir und sie haben jetzt deswegen, die glauben halt, was in diesem Buch steht. Diese Leute, die sich über uns lächerlich machen, sie haben null Hoffnung. Und denn viele davon würden sagen, ich brauche es auch nicht. Das ist Arroganz bis zum geht nicht mehr und die werden eines Tages vor ihrem Schöpfer Gott stehen. Und wir dürfen wissen, dass der Herr lebt, dass sein Wort in Erfüllung gegangen ist und gehen wird. Alles, was im Wort steht, wird in Erfüllung gehen. Und wir haben allen Grund, keinen Grund nicht, ein ungeteiltes Herz zu haben. Wir sollen, und das war jetzt ein schlechter Satz, wir haben allen Grund, ein Herz zu haben, das dem Herrn ganz und gar hingegeben ist. Wir sollen kein geteiltes Herz haben. Weil wenn wir mit dem Herrn gehen, dann kann der Herr uns auch verwenden und nützen und alle seine Verheißungen in Erfüllung gehen. Dem Herrn sollen wir ungeteilt anhängen. Jetzt ist die Frage, glauben wir das? Schauen wir zum Schluss Lukas 12 an. Lukas Kapitel 12, und damit schließen wir heute ab. Unser Herr spricht. Unser Herr spricht hier. Wir fangen mit Vers 13 an in Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12 und Vers 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbteil mit mir teilen soll. Kein Familienstreit. Ich soll auch Geld kriegen. Aber er sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Man könnte sagen, Jesus sagt, du, das interessiert mich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Das gilt für unsere westliche Welt besonders stark. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und ich will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Hey, jetzt hast du es gut geschafft. Jetzt kannst du dich ausruhen. Lehne dich zurück. Genieß das Gute in diesem Leben. Du bist angekommen. Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm. Merkt ihr den Unterschied hier? Er spricht zu sich selbst, aber was sagt Gott zu ihm? Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Worum dreht sich das Ganze? Nicht um irdische Schätze zu sammeln, sondern reich sein für Gott. Nicht einfach Gesetze einzuhalten, sondern, was sagt Josua? Ihr sollt euch Gott anhängen. Ihr sollt ihm lieb haben. Ihr sollt eine Beziehung mit ihm führen. Das ist nicht etwas, das nur sonntags in der Versammlung passiert. Das passiert jeden Tag. Das passiert jede Minute. Wir wachsen in dieser Gnade. Liebe Geschwister, Josua schließt sein Leben ab und sein Aufruf an den Leitern seines Volkes war: Bleibt dem Herrn treu. Und der Herr ist und wird treu, euch auch treu bleiben. So ist er immer. Und unser Aufruf ist genauso. Liebe Geschwister, Christus nicht auf erste Stelle, als einzige Stelle, alles dient ihm. Und wenn das Leben so aufgestellt ist, dann merkt man, wie die anderen Stellen auch viel, viel besser funktionieren. Wie er da auch leitet und lenkt und stärkt und hilft. Und die Botschaft dann nächste Woche an das ganze Volk ist dann: Wem wollt ihr dienen? Macht eine Entscheidung. Aber das schauen wir uns dann nächste Woche an. Bist du heute da und du sagst, das klingt schön, aber ich verstehe das gar nicht. Wieso kann Jesus so wichtig sein? Was ist so wichtig an Jesus überhaupt? Dann rede mit jemand. Finde heraus, warum Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Es gibt nur einen Weg. Die Welt sagt, das ist falsch, sowas zu denken. Jesus sagt, das ist Realität. Und man kann die Realität nicht verleugnen. Nur er hat unsere Sündenschuld bezahlt. Keine andere Religion oder Person, Guru oder irgendwas, kann unsere Sündenschuld bezahlen. Nur Christus. Und er hat das getan, weil er uns liebt.